Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch bringt euch diesmal jede Menge Satelliten mit. Ein solcher ist in aller Regel so groß wie ein Auto oder ein Bus. An der TU Berlin hingegen werden Mini-Satelliten entwickelt, die problemlos in eine Handtasche passen. So steht es in der Einladung zur Langen Nacht der Wissenschaften, die am 10. Mai 2014 in der deutschen Hauptstadt stattgefunden hat. Die Satelliten sollen Funkamateure unterstützen, vor Feuer warnen oder miteinander kommunizieren. Professor Klaus Bries und Diplom-Ingenieur Sebastian Trowitsch zeigen, wie sie gebaut und im Orbit betrieben werden. Zurzeit befinden wir uns auf D-Radio Wissen, also inmitten des Weltraums. Schon gestern haben wir euch von Aliens und Feuerkugeln berichtet.
Damals, vor 4 Milliarden Jahren, hatten wir Ozeane auf dem Mars. Dort hat es auch geregnet, wo es tatsächlich Leben gibt. Und nicht nur einzelliges Leben, sondern sogar auch mehrzelliges Leben. Entweder haben diese Organismen keine Augen oder die Augen sind sehr schlecht, weil die keine Augen brauchen. Dort gibt es kein Licht mehr.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft.
Der Weg ins All ist lang und beschwerlich.
Wenn man sich überlegt, wie ist es denn heute, dann weiß man ganz klar, es ist nichts mit unendlichen Weiten.
Schein, sieht der Titan wirklich aus wie die Erde?
Ja, eher so wie so ein düsterer Doppelgänger in einer irgendwie umgekehrten Welt. Ja, sie glauben, dass es auch Wellen auf den Meeren auf dem Titan geben könnte. Sowas hat man bisher nur auf der Erde gesehen.
Wenn Sie die nächste Feuerkugel sehen, dann melden Sie sich bitte.
Die beiden Wissenschaftler, die wir eben schon namentlich genannt haben, arbeiten, forschen und lehren an der TU Berlin und sind besonders stolz auf ihren BISAT 2. Der umrundet in 500 Kilometern Höhe die Erde und ist in exakt 96 Minuten einmal rum. Wenn ihr 1,5 Stunden spazieren gegangen seid, hat der BISAT dieselbe Strecke in nur einer Sekunde geschafft. BISAT ist nur 10 mal 10 mal 10 Zentimeter klein und hat nur 1 Kilogramm Gewicht. Und wenn alle Satelliten in Zukunft nur noch so winzig sind, und es gibt noch viel kleinere, ja, dann ist plötzlich doch wieder viel Platz im Weltraum. Erst spricht Bries, dann nahtlos daran anschließend Trowitsch. Ihr Thema: Mini-Satelliten im Einsatz.
Ja, vielen Dank für alle, die sich auch für Satelliten interessieren. Wir an der TU Berlin bauen Satelliten aus 2 Gründen. Das eine ist, wir erforschen Möglichkeiten, alles noch kleiner zu machen. Und das andere ist, wir bilden Ingenieure aus, die später in der Industrie oder in Forschungszentren solche Satelliten bauen. Und das ist für ein Industrieland wie Deutschland eine ganz besonders wichtige Sache. Eine höchst spannende Aufgabe, Technik in den Weltraum zu bringen. Und da ist die TU Berlin eigentlich ganz gut. Wozu braucht man überhaupt Satelliten? Es gibt ja genug Probleme auf der Erde, höre ich öfter mal. Warum teure Technik bauen und für teures Geld in den Orbit bringen? Man könnte doch am Boden auch alles anders machen. Satelliten lösen Transportaufgaben. Wir haben die Raumstation im Orbit. Sie muss versorgt werden mit Gütern, mit Treibstoff. Sie muss angehoben werden alle 90 Tage einmal, um in ihrem Orbit zu bleiben. Und das erledigt dieses automatische Transportvehikel. Dazu brauchen wir zum Beispiel Satelliten. Wir brauchen Satelliten zur Kommunikation. Sie wissen gar nicht, wenn Sie eine E-Mail in die USA schicken oder Bilder austauschen mit Ihren Freundinnen in Südamerika, welche Wege diese Bilder nehmen. Gehen Sie über Seeleitungen nach Amerika, gehen Sie über geostationäre Satelliten, wissen wir gar nicht mehr, schert uns nicht. Satelliten erledigen die Aufgabe im Hintergrund. Ohne sie würden wir gar nicht diese Fernsehübertragungen wahrnehmen. Wir könnten Brasilien nicht live die Fußballübertragung sehen. Wir könnten viele Dinge nicht machen in der Kommunikation. Deshalb brauchen wir auch Satelliten. Ohne sie ist Kommunikation, so wie wir sie heute kennen, gar nicht möglich. Das ist ein kleiner Satellit, wird gebaut in Deutschland. Ein Satellit mit 3000 Watt. Das ist schon mal eine ganze Menge. Wenn der so eine Stunde arbeitet, dann hat er 3000 Wattstunden verbraucht. Das verbraucht so ein 2-Personen-Haushalt in einem Jahr. Das ist also schon eine ordentliche Leistung. So eine Satelliten sind 3 Tonnen leicht. Das ist ein kleiner. Die größeren sind 6 Tonnen und noch größer und können bis zu 18.000 Watt verbrauchen. Deshalb sind sie auch groß, weil sie viel Leistung bereitstellen. Mit Satelliten erforscht man auch die Erde, erforscht Umwelteinflüsse, erforscht auch fremde Planeten. Diese Ergebnisse, die wir jetzt hier gerade vorgestellt bekommen, werden die Erforschung von Exoplaneten werden auch mit Hilfe von Satelliten gemacht. Sie tragen viele Instrumente, deshalb sind sie auch schwer. Das ist ein 8 Tonnen schwerer Satellit. Wir sehen ja auch hier, wie groß die Menschen sind im Vergleich. Das sind also große Geräte. Und solche tonnenschweren Satelliten überwachen die Erde mit speziellen Instrumenten. Das ist zum Beispiel 1 Meter mal 1,60 mal 1 Meter groß, wiegt 229 Kilogramm. Und was macht das Instrument? Es bietet zum Beispiel solche Bilder, wenn man in Singapur ist und plötzlich ist alles neblig und verraucht und man kann kaum atmen, fragt man sich, wo kommt das her? Keiner will es gewesen sein. Satelliten helfen aber, die Ursachen aufzuspüren und zu zeigen, das kommt von Feuer aus Sumatra, aus Indonesien und man hat eindeutige Quellen. Aber man kann auch kleinere Satelliten bauen. Sie müssen nicht so groß sein. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat einen solchen kleinen Satelliten gebaut, Größenordnung 92 Kilogramm. Und der kann ebenfalls Feuer fernerkunden aus dem Weltraum und kann zum Beispiel eine Feuerkarte machen, die bunt, die farblich gekennzeichneten Gebiete, das sind Feuertemperaturen. Und die Fläche, die wir hier sehen, ist so ungefähr so groß wie Berlin. Und das ist in der Nähe von Sydney. Hier haben wir den Großraum Sydney. Dort brennt so eine Fläche, da kann eigentlich die Feuerwehr gar nichts mehr tun. Aber die Feuermanager sind schon froh, wenn sie einmal am Tag eine solche Aufnahme bekommen und die Lage richtig einschätzen können. Ja, und was kann denn nur dieser Kleine im Vergleich zu dem Großen? Das sind die eigentlichen Infrarotbilder. Infrarot ist die Wärmestrahlung, die der Satellit aufnimmt, von dem großen Satelliten in einem bestimmten Kanal von genau dieser Feuerfernerkundung. Und das ist der speziell auf die Feuerfernerkundung zugeschnittene Satellit des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und zwar noch als vorprozessiertes Rohbild. Und wenn wir jetzt ein Endprodukt, ein Datenprodukt uns angucken, dann ist das das Datenprodukt dieses großen Satelliten und das das Datenprodukt des BIRD-Satelliten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Damit ist auf diese Feuerkarte bezogen, ist dieser Satellit Weltspitze. Er kann also Dinge, er kann Temperaturen aufnehmen, er kann die mittlere Energie pro Meter Flammenfront, ein Parameter, den Feuermanager brauchen, kann man daraus bestimmen. Das ist also eine völlig neue Qualität. Das können Kleinsatelliten leisten, wenn sie zugeschnitten werden auf diese Aufgabe und die Technologie dafür entwickelt wird. Und Technologie wird durch Ingenieure entwickelt im Labor und sie lernen es zum Beispiel auch an der TU Berlin. Wer sich also für Technik interessiert, die mit Raumfahrt zu tun hat, ist bei uns gut aufgehoben. So klein können Satelliten sein. Und hier sehen wir einen solchen Satelliten der TU Berlin, wie er gerade eingesetzt wird, in Baikonur am Startplatz auf einen russischen großen Satelliten, den Bion-Satelliten, und der setzt diesen kleinen dann im Weltraum aus. Ja, Sie haben jetzt schon gehört, warum machen wir kleine Satelliten? Weil man einige Sachen damit besser machen kann und der andere Grund ist, weil auch der Start günstiger ist. Zwei Wege gibt es gegenwärtig im Weltraum. Entweder man kauft sich eine ganze Rakete, das geht wirklich ab 10 Millionen, super günstige Angebote, ab 8 Millionen Dollar los und nach oben, also 100 Millionen ist noch nicht die Grenze, nur für den Start. Und Sie können sich vorstellen, eine Mitfluggelegenheit für 20.000 Dollar pro Kilogramm ist da schon leichter. Damit ist aber die Masse des Satelliten gemeint, nicht die Masse des Projektleiters. Und das ist also schon mal eine tolle Geschichte. Ja, wir an der TU Berlin haben schon in der Vergangenheit viele Satelliten mit Studenten gemeinsam gebaut und werden das auch in Zukunft tun. Die TU ist weltweit Spitze, das hört sich zwar so an, aber das haben nicht wir festgestellt, sondern das ist in der Fachpresse zu lesen. Es gab Leute, die haben das mal wissenschaftlich untersucht, Satellitenaktivitäten in der Welt von Universitäten und festgestellt, die TU Berlin hat die meisten Satelliten im Orbit und Sie sehen, das geht auch weiter. Wir bauen eigene Bodenstationstechnik und wollen sehen, wie es funktioniert. Ich will Ihnen jetzt ein kleines Video noch zeigen zum Abschluss, wie so ein Satellit von uns betrieben wird. Er soll ein paar Erderkundungsaufnahmen machen. Sie sehen den Start, wie er ausgeworfen wird aus einem kleinen Mini-Container. Und dann wird Sebastian Trowitsch berichten, wie wir diese Satelliten bauen und betreiben in unserem Raumflugkontrollzentrum. Ja, wer also interessiert ist an Raumfahrttechnik, nicht nur an Satelliten, auch an Rovan ist bei uns gut aufgehoben. Er startet also mit einem Großen. Gleich wird der Satellit ein paar Aufnahmen machen, aber er wird Teil eines ganzen Schwarms von Satelliten sein. Ja, mein Mitarbeiter Sebastian Drowitsch wird gleich erzählen, wie wir solche Satelliten bauen und betreiben. Und ich rufe ihn auf die Bühne.
Ja. Okay. Dankeschön, Klaus.
Okay.
Herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen heute den BISAT vorstellen. BISAT steht für Berlin Experimental and Educational Satellite. Das heißt, auf der einen Seite verbinden wir das wissenschaftliche Experiment mit der Ausbildung auf der anderen Seite. Wir benutzen solche kleinen Satelliten zur sogenannten Technologiedemonstration. Das heißt, neu entwickelte Komponenten für ihren Einsatz im Weltraum werden auf einer solchen Plattform im All getestet, um sie anschließend besser verkaufen zu können. Wir arbeiten zu diesem Zweck mit Firmen aus der Raumfahrtbranche hier aus Berlin zusammen und haben zum Beispiel mit dem BISAT 1 kleine Reaktionsräder erfolgreich im Weltall getestet, die für die Ausrichtung des Satelliten, für seine sogenannte Lageregelung zuständig sind. Hier sehen Sie einmal den BISAT 2, genau genommen, der im letzten Jahr gestartet wurde. Dieser Satellit nutzt diese neu entwickelten Reaktionsräder, um Experimente durchzuführen, das heißt, um den Satelliten erfolgreich im Orbit auszurichten. Nun, ich möchte Sie einladen, einmal einen Blick hinter die Kulisse eines solchen Raumfahrtprojektes zu werfen und einmal hineinzuschauen in das Innenleben eines solchen Satelliten. Woraus besteht ein solcher Satellit also genau? Eines ist klar, auf der Außenseite besitzt der Satellit Solarzellen, um sich selbst mit Energie zu versorgen, aber innen drin sind noch eine ganze Reihe anderer Komponenten enthalten. Dies hier ist eine solche Struktur eines Satelliten. Wir haben sie extra so gestaltet, dass wir im Innenraum maximalen Platz zur Verfügung haben, um weitere Komponenten zu integrieren. Das heißt, der Satellit an sich wird ausgehend von der Grundplatte integriert. Stapelweise bauen wir die einzelnen Komponenten auf und zu guter Letzt wird die Struktur einfach nur noch drüber gestülpt und der Satellit ist fertig integriert. Was braucht man auf jeden Fall, um mit einem Satelliten im All zu kommunizieren? Natürlich braucht man Funktransceiver und die entsprechenden Antennen des Satelliten. Die Antennen sind unten an der Struktur montiert, werden dann in der Startkonfiguration um den Satelliten gewickelt und eine nach der anderen am Ende entfaltet. Diese Funktransceiver sind winzig klein, haben gerade einmal die Größe, ungefähr die halbe Größe eines herkömmlichen Mobiltelefons heutzutage. Wie eben schon angesprochen, eine weitere wichtige Komponente dieses Satelliten sind diese kleinen Reaktionsräder. Die sind so angeordnet, dass jeweils ein Reaktionsrad entlang einer Körperachse des Satelliten montiert ist, sodass wir den Satelliten jeweils, je nachdem welches Rad wir ansteuern, um diese jeweilige Körperachse drehen können. Ganz wichtig, damit der Satellit auch im Erdschatten funktionieren kann, ist natürlich die Bereitstellung von elektrischer Energie. Diese elektrische Energie muss in Batterien gespeichert werden. Wir haben uns damals dafür entschieden, zwei Batterien mit zu verbauen, genauso wie wir auch zwei Funktransceiver mitgeflogen haben. Einfach aus dem Grund, falls eine der Komponenten ausfällt, haben wir immer noch die Möglichkeit, mit der sogenannten redundanten Baugruppe, also mit dem mitgenommenen Ersatzteil, den Satelliten weiter zu betreiben. Das ist also ein schweres Strukturteil, deshalb haben wir es auch in der Mitte des Satelliten orientiert. Eine weitere wichtige Komponente ist der Bordcomputer. Der Bordcomputer ist sozusagen das Gehirn des Satelliten. Hier laufen alle Informationen von den Sensoren zusammen, werden verarbeitet und in den entsprechenden Datenpaketen bereitgestellt. Immer wenn wir Kontakt mit dem Satelliten aufnehmen, sprechen wir mit dem Bordcomputer, der uns Informationen über den Zustand des Satelliten bereitstellt und uns die Daten unserer Experimente liefert. Der Bordcomputer ist redundant aufgebaut, also symmetrisch angeordnet. Das heißt, hier haben wir auch zwei separate Bordcomputer auf eine Platine integriert, die dann in dem Satelliten verbaut ist. Wenn also der Bordcomputer das Gehirn ist, dann ist die sogenannte Energieversorgung das Herz des Satelliten. Hier wird die elektrische Leistung bereitgestellt von den Solargeneratoren oder von den Batterien entnommen und den jeweiligen Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Diese Komponente überwacht den Lebenszustand des Satelliten, überwacht Spannungen und Ströme und stellt diese in Form von Telemetrie zur Verfügung. Zu guter Letzt, jeder Satellit hat natürlich auch eine Funktion. Diese Funktion ist in unserem Fall eine kleine Kamera, die wir mitfliegen lassen und die an eine extra Verarbeitungseinheit angeschlossen ist, also einen zusätzlichen kleinen Computer, den wir mitfliegen lassen, die sogenannte Nutzlastdatenverarbeitung. Jetzt haben Sie also alle Komponenten beisammen, um einen Satelliten bauen zu können. Und der ganz große Vorteil, weshalb wir so klein bauen, ist mitunter auch, dass wir in der Lage sind, mit relativ geringem Platz auszukommen. Das ist mal so ein Integrationsarbeitsplatz mit allen Komponenten, die man braucht, um einen eigenen Satelliten zu bauen. Sie sehen also, man braucht nicht viel. Wir haben ein Elektroniklabor, wo wir unsere Satellitenkomponenten testen können, zusammenbauen und fertig ist der Satellit. Aber das ist noch nicht alles. Der Weg ins All ist lang und beschwerlich. Zunächst einmal muss man eine Möglichkeit finden, wie man diesen Satelliten überhaupt ins All bekommt. Dafür gibt es solche Auswurfcontainer, nennen sich das, solche Transportboxen, die wiederum auf den Raketen installiert werden. Teilweise als Mitfluggelegenheit oder hauptsächlich als Mitfluggelegenheit, teilweise auch an großen Satelliten selbst, sogenannten Muttersatelliten, von denen unsere kleinen dann wiederum separiert werden können. In diesen Transportcontainern wird der Satellit nun auf Herz und Nieren geprüft. Das heißt, er wird geschüttelt, um die Startbelastungen zu simulieren und wir stecken den Satelliten in eine Thermalvakuumkammer, wo wir ihn also unter Vakuumbedingungen Thermalzyklen, das heißt Temperaturzyklen aussetzen, um einfach zu testen, ob sämtliche Komponenten wirklich den Bedingungen des Weltraums standhalten können. Zu guter Letzt heißt es, den Satelliten auf der Rakete zu integrieren. Hier sehen wir mal ein paar Mitarbeiter, wie sie in Kasachstan am Startplatz in Baikonur den Satelliten integrieren. Das heißt, in diesem Fall wird der Satellit auf der Spitze eines großen Muttersatelliten in seinen Auswurfcontainer integriert. Wenn das passiert ist, ist der nächste Schritt folglich der Start des Satelliten. Das war die Soyuz-Rakete. Eine 305 Tonnen schwere Rakete, die einen 6 Tonnen Satelliten ins All bringt. Und auf dessen Spitze sitzt unser kleiner 1 Kilogramm großer BISAT. Jetzt ist er weg. Wenn man jetzt irgendwas falsch gemacht hat oder wenn jetzt irgendwas schiefgelaufen ist, hat man keine Möglichkeit mehr, an den Satelliten heranzukommen. Stellt sich also die Frage, wie realisieren wir anschließend den Kontakt zum Satelliten? Was Sie jetzt hier gesehen hätten, ist ein Blick auf das Institut für Luft- und Raumfahrt, gleich hier rechts am Ernst-Reuter-Platz, wo wir oben auf dem Dach eine große 3 Meter S-Bahn-Schüssel haben, zusätzlich neben anderen funktechnischen Einrichtungen, die wir benötigen, um Kontakt zum Satelliten herzustellen. Zusätzlich dazu haben wir ein neues Missionskontrollzentrum eingerichtet, in dem die Mitarbeiter des Fachgebietes dann an großen Monitoren die Flugbahn des Satelliten verfolgen und zusätzlich die Informationen über den Zustand des Satelliten abrufen können und das Hochladen von Telekommandos vorbereiten können. Zu guter Letzt, wenn der Satellit also erfolgreich in den Orbit gebracht wurde, gibt es einen Moment, der ganz besonders spannend ist, der erste Kontakt. Im Fall von BISAT 2 war das der 21. April 2013, letztes Jahr, und mit jeder Minute steigt im Missionskontrollzentrum die Spannung. Der Satellit nähert sich also dem Empfangsbereich der Bodenstation. Alle sind gespannt, ob alles erfolgreich geklappt hat. Und da ist das erste Signal aus dem Weltraum. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben in so ein Raumfahrtprojekt, wie wir es am Fachgebiet Raumfahrttechnik hier bei uns haben. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Klaus Bries und Sebastian Trowitsch informierten über die Mini-Satelliten, die an der TU Berlin nicht nur entwickelt, sondern danach auch ins All geschossen werden. Wie schlau sind die Dinger eigentlich? Was können sie und was nicht? Um uns das einmal grundsätzlich etwas näher zu bringen, hat meine Kollegin Verena von Keitz mit Tobias Schneiderhahn gesprochen. Er kommt vom Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Herr Schneiderhahn, Sie müssen unsere Vorstellung jetzt mal ein bisschen einnorden. Wir kennen eben alle diese Bilder von zum Beispiel Google Earth. Sind das denn eigentlich die typischen Aufnahmen von Satelliten zur Erdbeobachtung?
Ja, grundsätzlich ist Google Earth ein sehr schönes Werkzeug, um das Thema Erdbeobachtung näher zu bringen. In Google Earth sind aber nur Archivdaten drin, keine Neuaufnahmen und auch sehr unterschiedlich abgedeckt für die unterschiedlichen Regionen der Erde. In manchen Gebieten hat man sehr aktuelle Bilder, ich sag mal wenige Wochen alt. In manchen Gebieten ist es aber mehrere Monate oder sogar Jahre alt, das Bildmaterial, was in Google Earth hinterlegt ist.
Die Rundumüberwachung ist dann also eine völlig falsche Vorstellung. die auch noch zeitaktuell ist.
Ja, im Moment schon noch, muss man so sagen.
Woran liegt das denn eigentlich? Ist die Technik nicht in der Lage, sozusagen ganz schnell viele aktuelle Bilder immer wieder aufzunehmen?
Tatsächlich ist die Technik noch ein bisschen davon entfernt, auch im Bildbereich so eine Rundumüberwachung zu machen. Das heißt, vor allem die kommerziellen Satelliten müssen sich ja rechnen. Das heißt, man nimmt Bilder auf, hinter der auch eine konkrete Anfrage steht, die dann auch dafür Geld zahlt. Im Moment würde eine permanente Aufnahme von Daten so einen riesigen Datenstrom erzeugen, der A, gar nicht vom Satelliten runtergeschickt werden kann, weil der nur einen begrenzten Speicherplatz hat. Auch die Haltung der Daten auf der Erde und die Prozessierung ist im Moment noch nicht möglich.
Mhm. Aber was können denn die Satelliten genau sehen und was nicht?
Zuerst mal die kommerziellen Satelliten oder Satelliten allgemein mit dieser Auflösung, die sind eigentlich blind. Die fliegen da oben rum und machen nichts. Denen muss man sagen, wann sie aufnehmen sollen. Und das ist erstmal wichtig. Und dann sage ich dem Satelliten, bitte nehmen beim nächsten Überflug auf. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, je nachdem, welches Objekt ich suche, ich dann verschiedene Sensoren habe, die ich dann auswählen kann. Der eine operiert mehr im visuellen Bereich, also im optischen Licht, oder mehr im Radarwellenbereich. Und je nachdem, welche Eigenschaften das Objekt hat, was ich beobachte, kann ich mir dann einen unterschiedlichen Sensor auswählen.
Also der Unterschied ist so, dass diejenigen, die so optisch arbeiten, dann quasi so ganz scharfe Fotos machen, wie mit einem Teleobjektiv oder so?
Genau.
Aus einer Höhe von 500 Kilometern Entfernung von der Erde?
Das wäre vergleichbar mit einem Foto, wobei jeder einzelne Bildpunkt ungefähr einen halben Meter bis Meter groß ist. Also die Auflösung ist natürlich auch begrenzt vom Satelliten aus.
Und bei den Radartechniken?
Die Radarwellen sind auf Oberflächenrauigkeiten sensitiv. Das heißt, ich kann sehr gut Reflexionseigenschaften, die aufgrund unterschiedlicher Oberflächeneigenschaften entstehen, detektieren. Das heißt, glatte Oberflächen unterscheiden von rauen Oberflächen.
Das ist das, was die Fledermäuse machen, wenn sie Ultraschall ausstoßen und dann wissen, ob da irgendwie gerade eine alte Motte rumfliegt oder ein Blatt.
Das ist ähnlich. Also wenn Sie auf der Straße geblitzt werden, das ist auch ein Radarsignal, was dann zum Einsatz kommt.
Sie vom Zentrum für satellitengeschützte Kriseninformation arbeiten ja auch viel mit Satellitenbildern. Mit was für Satellitenbildern arbeiten Sie da? Woher kommen die Daten?
Wir haben einen eigenen Satelliten, der heißt Terrasa X, hat noch einen Zwillingsbruder, der heißt Tandem X. Das sind Radarsatelliten im X-Band-Bereich. Und den haben wir dann auch auf diese...
X-Band-Bereich heißt?
Die Radarwellen sind in verschiedene Bereiche, je nach Wellenlängen aufgeteilt. Und der X-Band-Bereich ist so im Bereich von 2 bis 5 Zentimeter, eine relativ kurze Radarwelle.
Okay, das geht dann in den physikalischen Bereich quasi.
Genau, aber der Vorteil von Radarwellen ist eben, dass ich durch die Wolken durchschauen kann aufgrund der Wellenlänge.
Mhm.
Und damit unabhängig bin von der Wettersituation.
Was sieht man denn auf diesen Bildern?
Da sieht man in erster Linie, für jemanden, der zum ersten Mal drauf schaut, denkt, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Es sind einfach Grauwerte. Helle Grauwerte oder weiße Töne sagen mir dann, die Oberflächenrauigkeit ist da sehr hoch. Bei dunklen Grautönen habe ich dann halt ein sehr schwaches Signal. Das heißt, die Oberfläche ist sehr glatt.
Man muss auch in der Lage sein, das überhaupt erstmal zu interpretieren, was man da sieht.
Genau, deshalb analysieren wir normalerweise die Daten und packen die Analysen dann in ein Kartenformat, was der Nutzer dann schon gewohnt ist zu lesen und leichter zu interpretieren ist.
Was würden Sie denn sagen, welche technischen Voraussetzungen bräuchte eine wirklich lückenlose Rundumüberwachung der Welt? Und ist die vielleicht überhaupt vorstellbar oder gar nicht? Vorstellbar?
Theoretisch ist es schon vorstellbar. Das dauert aber noch ziemlich in meinen Augen. Das Erste, was man bräuchte, wäre eine technische Schnittstelle im Weltall, was die Daten direkt runtersendet, sodass die Daten nicht mehr gespeichert werden am Satellit, sondern direkt an die Erde gefunkt werden können. Und das Zweite wäre ein tragfähiges Konzept für diese riesige Datenmenge, die man dann ja auch speichern muss und verwalten muss und analysieren muss.
Das wäre sozusagen das Wichtigste.
Ja, in meinen Augen schon. Ja.
Weil man im Moment jetzt das Problem hat, man hat viele Daten, die dann irgendwie bei den Satelliten sind, aber dann müssen die erst wieder runterkommen und werden ja auch, wie Sie schon beschrieben haben, gar nicht die ganze Zeit aufgenommen, sondern die Satelliten fliegen um die Erde rum und machen immer wieder Fotos.
Genau.
Verena von D-Radio Wissen fragte Tobias Schneiderhahn vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt nach der Funktionsfähigkeit von Satelliten. Jetzt wird's aber noch doller. Weil wir immer mehr Satelliten brauchen, aber kein Platz mehr dafür da ist, kommt Jana Weise ins Spiel. Sie arbeitet auch am Institut für Luft- und Raumfahrt der TU Berlin und erfindet den modularen Satelliten. Wenn einmal ein Teil kaputt geht, und das kommt ständig vor, wird es einfach ausgewechselt.
Um Sie ein bisschen in diese Thematik des Themas Satellit der Zukunft oder auch modulare Satelliten einzuführen, habe ich mir überlegt, im Grunde genommen hätte jetzt eigentlich so ein bisschen die Erkennungsmelodie von den alten Star Trek-Filmen kommen sollen, wo es heißt irgendwie, wir befinden uns im Jahr 2200, unendliche Weiten. Weltraummüll ist im Grunde genommen nichts anderes als zum Beispiel ausgediente Satelliten oder auch Reste von Oberstufen. Und was halt passiert ist, es gibt um die Erde herum Regionen, wo sich sehr viel von diesem ausgedienten, kaputten Zeug ansammelt. Was aber sehr, sehr wichtig ist, ist auch noch zu sagen, dass dieser Weltraummüll eigentlich nichts anderes ist als ein künstliches Objekt. Meteoriten sind also quasi damit nicht einbegriffen, sondern tatsächlich nur vom Menschen geschaffene, nicht funktionierende Systeme. Wir haben also die Erde und einerseits in einem sehr nahen Bereich, ab ca. 200 Kilometer bis ca. 1000, sammeln sich sehr, sehr viele Satelliten und auch in einem Bereich so 42.000 Kilometer, 35.000 bis 42.000 Kilometer von der Erde entfernt, sammeln sich auch wieder ausgediente Satelliten. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen in Zahlen ausdrücken möchte, um einfach diese Problematik noch ein bisschen herauszuheben, dann sähe das Ganze ungefähr so aus. Angefangen mit diesem Weltraummüll hat alles vor ca. 57 Jahren, das heißt mit dem Start des ersten Satelliten überhaupt, dem Sputnik 1, ein russischer Satellit. Und wenn man jetzt sich nun überlegen möchte, wie viele Objekte gibt es denn jetzt eigentlich gerade im Orbit um die Erde herum, dann kann man das in Größenklassen einteilen und man sieht, es existieren 30 Billionen kleine Objekte, größer als ein Mikrometer, das ist furchtbar klein, und wenn man sich die größeren Objekte anguckt, immerhin noch 20.000, die größer als 10 Zentimeter sind. Und das ist genau die Größe, die wir in der Lage sind, durch zum Beispiel Radarobservierung von der Erde tatsächlich nachzuzählen. Alles, was hier in diesem Größenbereich ist, 1 bis 10 Zentimeter, sind Schätzungen, sind im Prinzip Simulationen. Das eigentlich Interessante, warum ich das jetzt hier aber eigentlich erzähle, ist, dass von diesen 20.000 Satelliten oder von diesen 20.000 Objekten, sagen wir es so, gerade einmal 1176 funktionierende Satelliten sind. Das ist ziemlich wenig. Also man sollte eigentlich meinen, wir schießen Jahr für Jahr circa 70 Satelliten in den Orbit. Da sollten doch eigentlich noch mehr sein, die funktionieren. Und diese aktiven Satelliten sind in der Regel klassische Systeme. Das heißt, ein klassischer Satellit sieht ungefähr so aus. Er ist ein Satellit, der für eine einzige Aufgabe entwickelt wird und deswegen ein Unikat ist. Die Entwicklungsdauer liegt so circa bei 5 Jahren und in Abhängigkeit davon, wo er arbeiten soll und welche Aufgabe er hat, wird die Lebensdauer mit 5 bis 15 Jahren angegeben, wenn alles gut geht. Denn sollte dieser Satellit einen Defekt haben oder irgendeine unvorhergesehene Fehlfunktion erfahren, dann lässt sich der Satellit einfach nicht reparieren. Das heißt also, wenn wir das zusammenfassen, dass die klassischen Satelliten von heute extrem teure Wegwerfsysteme sind. Jetzt sind wir ja nun in einem Zeitalter, wo Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, wo wir versuchen im Prinzip quasi Mehrwegfunktionen zu implementieren in unser Leben, in alles, was mit unserem Leben zu tun hat. Und die Idee ist jetzt, das genau in diese Raumfahrt zu transferieren. Das heißt also, in unserem Projekt, was wir zusammen mit verschiedenen Partnern durchführen, ist die eigentlich zentrale Frage, wie müsste ein Satellit aussehen, damit man ihn letzten Endes im Orbit reparieren, also warten kann. Die Idee, diesen Satelliten zu warten, ist genau das, was ich gerade meinte. Wir wollen versuchen, einerseits den Weltraum aufzuräumen, aber nicht, indem wir aktiv Satelliten entfernen, sondern indem wir sagen, wir versuchen es zu umgehen, neuen Schrott zu produzieren. Und die Lösung für diese zentrale Fragestellung, die wir in dem Projekt behandeln, ist die Entwicklung eines, und jetzt kommt ein komplizierter Satz, die Entwicklung eines intelligenten Bausteinkonzeptes für das On-Orbit-Servicing, also die Reparatur von Satelliten, kurz IBOS. Das ist auch der Titel unseres Projektes. Und am Ende sieht es folgendermaßen aus, dass wir im Prinzip ein modulares Satellitensystem generieren, was aus einzelnen Bausteinen besteht. Wir haben hier unterschiedliche Bausteine und innerhalb dieser Bausteine, ich nehme einfach mal einen raus, befinden sich alle Komponenten und Systeme, die im Prinzip in einem normalen Satelliten, also in diesem klassischen Satelliten, wie wir sie derzeit bauen und entwickeln, auch vorhanden sind. Das Schöne nun an dieser Idee dieses modularen Satelliten ist, dass sollte eine Komponente hier in diesem Baustein defekt sein, nehme ich die einfach raus, von irgendwoher nehme ich einen neuen Baustein und tausche die Systeme aus. Das geht sowohl für defekte Komponenten als auch zum Beispiel für veraltete Komponenten. Das habe ich gerade gesagt, die klassischen Satelliten haben eine Entwicklungszeit von ungefähr 5 Jahren und sollen 5 bis 15 Jahre halten. Es wäre ja aber eigentlich schade, wenn so ein Satellit seine 5 Jahre Lebensdauer hat, seine Mission erfüllt hat und eigentlich würde er noch funktionieren. Aber mittlerweile sind die Komponenten da drin ein bisschen veraltet. Technologie entwickelt sich wahnsinnig schnell. Insofern bietet sich hier die Möglichkeit, wirklich auch wenn er noch nicht kaputt ist, zum Beispiel neue Batterien mit hochzubringen, die viel, viel leistungsstärker sind oder neue Funkmodule. Das heißt also, ein so ein großer Baustein hat ungefähr eine Kantenlänge von 40 Zentimeter. Und dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass hier ein ganz klarer Unterschied ist zwischen diesen kleinen Satelliten und unseren großen Satelliten. Das heißt, wir differenzieren ein bisschen. Wir möchten uns nicht unbedingt damit beschäftigen, wie man diese kleinen Nano- und Pico-Satelliten reparieren kann, sondern uns interessieren tatsächlich die großen Satelliten für die Erdfernerkundung, für die Telekommunikation. Wenn wir jetzt nun in der Lage sind, diese Bausteine auszutauschen, dann brauchen wir natürlich auch gewisse Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Und ganz wichtig für diese Umsetzung der eigentlichen Reparaturidee ist, dass dieser Baustein Anforderungen erfüllt. Zum einen ist da eine Anforderung bezüglich der Größe. Das heißt, alle Bausteine müssen eine gewisse Standardgröße haben. Was wir aber auch erlauben, ist ein Vielfaches dieser Standardgröße. Das heißt, es gibt auch Bausteine, die sind doppelt so groß. Einfach nur, weil es schlichtweg Komponenten in der Raumfahrt gibt für die Satelliten, die nicht in diese kleinen Standardgrößen reinpassen, sondern für die wir einfach große, doppelt so große oder dreimal so große Bausteine brauchen. Die zweite Anforderung, die sehr, sehr wichtig ist, um diese Idee des modularen Satelliten überhaupt wirklich umsetzen zu können, ist, dass die Bausteine über entsprechende Schnittstellen verfügen, dass wir aus einer Menge von Einzelbausteinen einen funktionierenden modularen Satelliten haben können. Bevor wir dann nachher auf die Schnittstellen eingehen, will ich noch ganz kurz erklären, wie eigentlich so ein modularer Satellit aufgebaut ist. Aufbau eines modularen Satelliten von innen heraus besteht aus einem zentralen Tankbaustein. Dieser zentrale Tankbaustein hat, wie der Name sagt, innen drin den Tank für den Satelliten, falls der Satellit dann überhaupt Treibstoff benötigt und ein Antriebssystem hat. Außerdem fungiert dieser zentrale Tankbaustein so als Art eines Skeletts. Das heißt, es ist eine sehr, sehr steife Struktur. Und diese steife Struktur hat auch gleichzeitig die Aufgabe, die auftretenden Startlasten während des Starts aufzunehmen. Das heißt, dass alle Bausteine, die um diese Struktur herum organisiert sind, diese Startlast nicht nehmen müssen und stabiler verbunden sind. Nach und nach können dann quasi um die Bausteinstruktur die einzelnen Steine integriert werden, Solarpaneele ran, et voilà, wir haben unseren modularen Satelliten, der im Orbit dann die gleichen Aufgaben durchführen kann wie ein klassischer Satellit. Wie gesagt, um diese Idee umzusetzen, brauchen wir diese Schnittstellen. Und die erste wichtige Schnittstelle ist das zentrale mechanische Kopplungselement, kurz die mechanische Schnittstelle. Und im Namen steckt es auch schon drin, was die Aufgabe dieses zentralen Kopplungselements ist, und zwar 2 Bausteine miteinander zu verbinden, sodass man sie aber später wieder lösen kann. Das heißt, ich kann nicht einfach 2 Bausteine nehmen und sie miteinander verschrauben oder verschweißen, dann kriege ich sie ja nicht mehr ab, wenn ich sie reparieren möchte und austauschen möchte. Das Ganze wird von unseren Partnern in Aachen entwickelt. Das heißt, was man hier ganz wunderbar sieht, sind 2 solche Schnittstellenpaare und diese Haken hier an der Seite. Und die Haken haben einfach diese Funktion, ineinander zu greifen und dadurch diese stabile Verbindung zu generieren. Und da sieht man ganz gut, wie diese Haken rausfahren, sich drehen und dann ein ganz klein bisschen wieder zurückziehen. Und dieses ganz klein bisschen zurückziehen bedeutet einfach, nachdem dieser Kontakt, dieses Verhaken stattgefunden hat, gibt es nochmal eine Zugkraft und wir haben wirklich eine extrem feste und stabile Verbindung. Wer einen Garten hat, wird das Prinzip auch erkennen. Das ist so dieser Bajonettverschluss, den man auch bei den Gartenschläuchen wiederfindet. Also hier die Idee, etwas zu nehmen, was auf der Erde funktioniert und für die Raumfahrt irgendwie umzuwandeln und tauglich zu machen. Die 2. Schnittstelle, die wir haben, dient der Übertragung von Daten. Jetzt gibt es ja nun diese Forderung, dass die Bausteine immer wieder abgenommen werden sollen und, falls notwendig, habe ich auch die Möglichkeit, einfach den Baustein woanders hinzupacken und meinen modularen Satelliten optisch umzugestalten, wenn er denn hält. So, jetzt hätte ich zum Beispiel einen neuen Satelliten mit einer völlig neuen Aufgabe. Auch hier ist wieder die Frage, wie kann ich Daten von einem Baustein zum anderen oder durch den ganzen Satelliten transferieren, ohne Kabel zu verwenden. Sehr, sehr einfaches Prinzip. Wir nehmen einfach dieses Prinzip, wie Sie es zu Hause in Ihrer Fernbedienung finden. Das heißt, dieses Prinzip basiert auf der Nutzung von einer LED, wie sie in Ihrer Fernbedienung ist, und einer Fotodiode, wie sie im Fernseher ist. Völlig simpel. Und mit dieser Idee oder mit dieser Methode schaffen wir es, 100 Mbit pro Sekunde zu übertragen, was ziemlich viel an Datenvolumen ist. Genauso wie nun die Daten übertragen werden müssen, ist es auch notwendig, bei einem modularen Satelliten Energie einerseits durch diesen gesamten modularen Satelliten zu übertragen und zum anderen natürlich auch wieder von Baustein zu Baustein. Und auch hier gilt wieder, es muss ein lösbares System sein. Und auch hier machen wir es wieder ganz, ganz einfach. Wir haben hier diese Pin-Systeme. Das sind wirklich einfach nur reine Metallkontakte, die sind leicht federn gelagert. Das heißt also, man hat das ja bei dieser mechanischen Schnittstelle gesehen, die zieht noch mal kurz ein bisschen an. Das heißt, beide Würfel rutschen noch ein Stück näher zusammen. Und durch diese federnde Lagerung ist es uns möglich, im Prinzip dann nachher diesen Kontakt und dieses Spiel zu gewährleisten, was die mechanische Schnittstelle uns aufzwingt, was wir natürlich auch gern möchten. Und sehr, sehr einfaches Prinzip, wie kann ich Strom übertragen? Ich nehme halt einfach zwei stromleitende Metallenden, also zwei dieser Pins, und sobald die Bausteine übereinander liegen, kann im Grunde genommen der Strom vom Baustein 1 zu Baustein 2 fließen. Diese Schnittstellenanforderungen und die Entwicklung der Schnittstellen zusammen mit dieser ganzen Modularität des Satelliten bringt uns damit im Prinzip in eine Lage, die es uns erlaubt, einen Satelliten zu bauen, dessen Lebensdauer wir verlängern können, wenn wir es denn möchten, dessen Form wir verändern können. Das heißt also, diese Architektur so umwandeln können, dass wir sagen könnten, ich kann aus einem Satelliten, der vielleicht vorher für die Erdbeobachtung gedacht ist, weil er ein Teleskop an Bord hat, kann ich einfach hinfliegen, nehme das Teleskop ab, pack eine Schüssel oder sowas ran und kann einen Telekommunikationssatelliten draus machen. Das heißt, ich kann die Funktionalität des Satelliten eigentlich noch durch diese Modularität erweitern. Zum Abschluss des Ganzen würde ich Ihnen gern noch ein Video zeigen, um Ihnen einfach nochmal diese Vision des modularen Satelliten und des Projektes IBOS ein bisschen näher zu bringen. Das zeigt im Grunde genommen, wo wir mal hinwollen, wenn wir im Prinzip weiterentwickeln. Das heißt, wir haben hier unseren modularen Satelliten. Das ist jetzt in dem Fall ein Telekommunikationssatellit, sieht man in diesen zwei großen Öhrchen. Das sind die Schüsseln. Fliegt in seiner Umlaufbahn um die Erde und erfüllt seine Aufgabe. Und hier haben wir die böse Sonne, die immer mal wieder Solar Flares hat und sehr viel schädliche Strahlung Richtung Erde strahlt. Der Satellit wird davon getroffen, von diesen hochdosierten Strahlen, und eine Elektronik, ein Baustein fällt aus. Die Bodenstation auf der Erde bekommt das mit, schickt einen Reparatursatelliten, einen sogenannten Services-Satelliten, zu unserem modularen Target-Satelliten. Und der beginnt dann, weil er weiß, welches Modul ausgefallen ist, genau diesen Baustein auszutauschen, denn er hat einen neuen mitgebracht. Er parkt dann vorher erstmal einen zwischen. Die Anzahl der Arme ist immer variabel, aber auch hier gibt es irgendwann Grenzen. Nimmt sich den neuen Baustein, schiebt alles wieder zusammen, packt den defekten zu sich wieder huckepack rein und kann im Prinzip wieder wegfliegen. Das heißt also, unser modularer Satellit wurde repariert und kann seine Aufgabe, obwohl er normalerweise mit dem klassischen Satelliten jetzt Abfallprodukt, Weltraummüll wäre, kann der modulare Satellit die Aufgabe einfach weiter erfüllen und somit wahnsinnig Kosten sparen und dafür sorgen, dass Raumfahrt einfach grüner wird. Danke.
So, und an dieser Stelle sind wir wieder auf unserem blauen Planeten gelandet. Jana Weise vom Fachgebiet Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Berlin referierte über Satellit der Zukunft, Montage im Orbit, auf der langen Nacht der Wissenschaften am 10. Mai 2014 in Berlin. Das waren unsere Hörsäle an diesem Wochenende aus dem Weltraum. Nächste Woche geht es wieder ganz bodenständig zu. Und auch hier. Wir werden ab Juli jeden dritten Sonntag im Monat den digitalen Salon senden. Ihn moderiert meine Kollegin Katja Weber. Wenn ihr sie persönlich kennenlernen wollt, die nächste öffentliche Aufzeichnung ist sogar ein digitaler Salon-Spezial am 25. Juni in Berlin. Spezial deshalb, weil die Veranstaltung innerhalb des Wissenschaftsjahres 2014 stattfindet. Katja moderiert sie um 19 Uhr im Umweltforum Friedrichshain. Ihr müsst auch nichts dafür bezahlen, Eintritt frei. Die Gesprächsrunde steht unter dem Titel Online-Partizipation von Machern, Mitläufern und Motivierten. Kurz, es geht um Demokratie vom Sofa. Am 20.07. könnt ihr die Sendung dann auch bequem vom Sofa aus hier im Hörsaal nachverfolgen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.